Deutschlandfunk Kultur. Diskurs.
Die Umbruchsprozesse in Europa vor 35 Jahren, so lange ist das schon her, sind Ereignisse mit großer Ausstrahlungskraft. Der Wunsch nach Freiheit und Demokratie schien allgemein zu sein. Grenzüberschreitende Einigkeit in den Interessen der Menschen schien greifbar. Nationalismus und Kriege, überwundene Irrungen der Politik. Ein goldenes Zeitalter der Freiheit und Demokratie schien anzubrechen. Aber so ist es nicht gekommen. Oder zumindest nicht geblieben. Vor 35 Jahren in diesen Tagen wurde in der Bernauer Straße der Grundstein für die heutige Gedenkstätte Berliner Mauer gelegt. Ein willkommener Anlass für uns, an diesem Ort zurückzukehren und zurückzublicken auf den Umbruch von einst, uns die Ziele und den Antrieb der Akteure von damals vor Augen zu führen und nach den Veränderungen bis heute zu fragen. Wertewandel 1989 bis 225 haben Kulturrat und die Stiftung die zurück und nach vorn überschrieben, dem wir in einer Diskussion nachvollziehen wollen. Dazu hätte ich jetzt begrüßen wollen Marianne Birtler, die ehemalige Bundesbeauftragte für die Stasi-Unterlagen, die leider einen kleinen Unfall gehabt hat und heute ihre Teilnahme an der Diskussion absagen musste. Wir wünschen ihr gute Besserung und ich bitte sie um Verständnis. So freue ich mich, dass Esther Schabo zu uns gestoßen ist. Sie ist Referentin für Erinnerungsarbeit der Evangelischen Kirche und hier gleich einen Steinwurf weiter in eben solchem Einsatz. Dazu später gleich mehr. Ich begrüße Judith Enders, Politologin mit unter anderem ostwestlicher Interessenlage, Axel Klausmeier, den Direktor der Stiftung Berliner Mauer, und Olaf Zimmermann, den Geschäftsführer des Deutschen Kulturrats. Herzlich willkommen. Mein Name ist Hans-Dieter Heimendahl, ich bin der Kulturkoordinator des Deutschlandradios. Esther Schabo, Sie sind Referentin für Erinnerungsarbeit im Auftrag der Kirche, tun verschiedene Dinge, unter anderem sind Sie unmittelbar hier einen Steinwurf von der Gedenkstätte entfernt in der Versöhnungskapelle tätig, begrüßen dort Besuchergruppen aus aller Welt, machen Andachten, erzählen natürlich von dem, was Menschen hier herführt. Wenn ich jetzt Teil einer solchen Besuchergruppe wäre und Sie fragen würde, Mensch, was hat denn 89 die Bürgerrechtler umgetrieben? Wie würden Sie mir als, sagen wir mal, gebürtigem Australier das erklären?
Ich würde Ihnen berichten von meinen Begegnungen mit Bürgerrechtlern, die gar nicht so weit von hier stattgefunden haben. Also die Geschichte des Ortes ist tatsächlich eng verbunden mit Menschen, die sich in der Friedlichen Revolution engagiert haben und die hier einen Ort gefunden haben, wo heute die Stiftung Berliner Mauer ihren Sitz hat. Gab es seit Anfang der 2000er Jahre ein Büro, das Menschen beraten hat hinsichtlich der Folgen von SED-Verfolgung, also hinsichtlich von Wiedergutmachung und Aufarbeitung. Und ich durfte vor meiner Arbeit in der Kapelle der Versöhnung, vor meiner Arbeit für die Kirche, während meines Kunstgeschichtsstudiums dort arbeiten in diesem Verein. Und mir sind Bürgerrechtler begegnet. Und es war eine Auseinandersetzung, es war ein stetes Ringen, es waren lange Gespräche, es war Streit. Mir sind in diesem Verein sehr unterschiedliche Menschen, sehr unterschiedliche Charaktere begegnet. Also dieser Verein, zur Information nochmal, ist von Bärbel Bohley, Freya Klier, Erhard Neubert, Helmut Kohl gegründet worden in der Wohnung von Bärbel Bohley damals noch. Und Sie können sich vorstellen, das sind sehr unterschiedliche Menschen, sehr unterschiedliche Charaktere gewesen. Oder sind es immer noch?
Und waren auch nicht alle Bürgerrechtler ohne Herrn Kohl.
Und wenn ich jetzt
zu nahe treten zu wollen. Genau. Vielen Dank. Wir nehmen das mal so auf und mit. Axel Klausmeier, Sie sind Direktor und Vorstand der Stiftung Berliner Mauer. Wenn ich jetzt nur mal an die Bildunterschriften denke in den Geschichtsbüchern, dann werden da der Wunsch nach Demokratie und Rechtsstaatlichkeit vermutlich stehen als oberste Motive für das Engagement der Bürgerrechtler. Und das ist ja eine Bewegung nicht nur in Deutschland und auch schon einige Jahre vor 89. Solidarność Anfang der 80er wird immer gern als einer der Anfänge genannt. Aber je genauer man hinguckt, desto stärker sieht man auch vorher schon Spuren eines Engagements für Demokratie. Nach dem Fall der Mauer ist in diese Form von bürgerrechtlichem Engagement für Demokratie und Rechtsstaatlichkeit ein Riss gekommen. weil so viele Bürgerinnen und Bürger in den Westen gewandert sind und sofort der Verdacht in den Raum kam, denen geht es ja nur um Konsumfreiheit, nicht um Demokratie. Was würden Sie im Rückblick sagen, ist das ein berechtigter Vorwurf oder ist das eigentlich nur üble Nachrede?
Also erstmal würde ich diesen Freiheitswunsch und diesen Drang nach Freiheit eben in keiner Weise auf das Jahr 89 reduzieren wollen. Da ich heute Morgen noch in Hennigsdorf war, fällt mir natürlich sofort der 17. Juni ein. Die Arbeiter und Arbeiterinnen, die am 17. Juni von Hennigsdorf über den Norden Berlins in die Stadtmitte gezogen sind. Und das Hauptmotto all dieser Demonstrationen, die ja landesweit in der DDR waren, die waren ja nicht nur in Berlin, war, wir wollen freie Menschen sein. Und dieser Wunsch, dieser Wille, dieses Dogma, diese Sehnsucht, das ist ein Thema, was im Grunde durch die gesamte Geschichte der DDR sich vorzieht und wo die SED 1961 mit dem Mauerbau versucht hat, auch diese Freiheitsbewegungen, die bis dahin waren, gewissermaßen einen Riegel vorzuschieben. Und es ist eben nicht nur, auch das wird sozusagen gebetsmühlenartig wiederholt, es ist eben nicht nur 53 in der DDR, es ist 56 in Ungarn, 68 in Prag, aber es ist dann eben 70 auch schon in Polen. Und es ist 1980 mit der Gründung der Solidarność in Polen als ganz wesentlichem Schritt. Also man muss sich das vorstellen, dass dieser Betonkommunismus, dass dort plötzlich eine unabhängige Gewerkschaft gegründet wird, das ist ja unvorstellbar gewesen, dass das dann kurze Zeit später, wie es bis dahin üblich war, mit Panzer niedergerollt wurde, ist eine andere Geschichte. Aber auch diese Freiheitssehnsucht wurde ja letztlich nicht unterdrückt. Also insofern ist die Reduzierung auf 89 sehr viel zu kurz gegriffen. Und zu dem, was Sie als Frage formuliert haben, ich halte das für eine Unterstellung. Einerseits, man muss sagen, dass ja am 18. März auch 1990 die ersten freien Wahlen in der DDR waren. Natürlich waren für die Oppositionellen, und da kann man zum demokratischen Aufbruch, da kann man zum neuen Forum oder wohin auch immer schauen, die Wahlergebnisse waren natürlich niederschmetternd. Mit diesen vernichtend kleinen Prozentzahlen, die dort errungen wurden, gegenüber den großen Parteien, die ja spätestens seit Dezember 89 dann auch im Osten aktiv waren, ob das die SPD und CDU und die großen Westparteien waren, die ja gezielt natürlich in den Osten gegangen sind und für Wählerstimmen geworben haben, war das ein Wahlergebnis, was so erstmal überraschend war. Und für viele Oppositionelle, also die wirklich engagiert waren in vorderster Front, vielleicht ein Ergebnis, was auch für manche nicht gewollt war. Das können Sie durch die einzelnen Gruppierungen vollziehen, wo es vielleicht auch nochmal darum ging, eine DDR auch zu verändern. Und dieser schnelle Wunsch dann dieser frei gewählten Volkskammer auch zu sagen, nein, jetzt ist die klare Linie in Richtung Wiedervereinigung, da sind nicht alle Oppositionellen mit glücklich gewesen. Das ging zu schnell und die Menschen haben natürlich unterschiedliche Schlüsse daraus gezogen. Und insofern würde ich das unbedingt verneinen.
Vielen Dank. Judith Enders, Sie haben Politikwissenschaften studiert, in vielen unterschiedlichen Rollen geforscht, gelehrt, beraten. Schwerpunkte sind dabei, wenn ich richtig sehe, nachhaltige Entwicklung, internationale Klimapolitik, Bildung, Geschlechterverhältnisse und eine intensive Beschäftigung mit Ostdeutschland. Sie sind Mitglied der Kommission der Bundesregierung 30 Jahre Friedliche Revolution und Deutsche Einheit. Und Teil Ihres Interesses oder Ihrer Beschäftigung mit Ostdeutschland ist, dass Sie eine Initiative Dritte Generation Ostdeutschland ergriffen haben, die jetzt in einer neuen Form Perspektive Hoch 3 auch als Verein tätig ist. Mögen Sie uns erklären, was Sie mit dieser Initiative und mit diesem Verein versuchen?
Ja, Dritte Generation Ostdeutschland, das hört sich erstmal vielleicht rätselhaft an, was es bedeuten soll. Wir haben das ganz frei definiert 2010. Wir waren 8 Personen und haben uns zusammengefunden. Wir waren zwischen 75 und 85 geboren und haben festgestellt, wir kommen aus ganz unterschiedlichen Lebenswelten, aber wir haben irgendwie gemeinsame Erfahrungen in den 90er Jahren und Anfang der 2000er gemacht, die sich von der Generation, die älter war als wir, also von unserer Elterngeneration, die in der DDR geboren waren, unterscheidet. Gleichzeitig haben wir festgestellt, immer wenn es im, das war damals 20 Jahre deutsche Einheit, immer wenn es darum ging, zu erklären, was ist denn da jetzt los im Osten, ist das jetzt gelungen oder nicht mit der Einheit und was ist das für eine Konstruktion inzwischen, die deutsche Einheit, dann saßen immer freundliche Herren aus dem Westen da und Herr Thierse und erklärten allen Ostdeutschen und auch der restlichen Republik, was ist denn nun los mit den Ossis, die hießen damals noch Ossis. Und haben wir gedacht, das geht so nicht weiter. Wir brauchen ein paar junge Stimmen, wir brauchen Stimmen, auch weibliche Stimmen. Und die Generationenperspektiven sind stark unterschiedlich. Und wir haben uns gesagt, wir wollen die Vergangenheit verstehen, die Gegenwart ehrlich und offen anschauen und daraus Visionen für die Zukunft entwickeln. Und das Besondere vielleicht an dieser dritten Generation Ost ist, dass sie, also sie stellen sich jetzt vor, ich bin 13 und die Mauer fällt und ja, ich sitze natürlich nicht den ganzen Tag in der Schule und denke über Freiheit nach oder zu Hause am Armbrottisch, aber es war, manche erinnern sich an die Stimmung, die damals herrschte in Berlin und auch im Rest der kleinen DDR. Und es war ein Hineintauchen, ja, ein euphorisches Schwimmen durch die Demokratie und durch die Freiheit, zumindest mal die ersten Monate nach dem 9. November 89. Und das ist eine spezifische Erfahrung, die unsere Generation gemacht hat, halt ohne eine umfängliche Diktaturerfahrung in der Biografie, diesen Moment, der wichtig war in unserer aller Geschichte, zu erleben und gleichzeitig festzustellen, nach ungefähr 10 Jahren, in den 90er Jahren, dass die Elterngeneration halt große Schwierigkeiten hatte, diese Transformation zu erleben und diese Transformationsanforderungen, die an sie gestellt wurden, sich neu einzufinden in einer völlig fremden Gesellschaft, anzuschauen, wie die Eltern, ich sag mal, geschwankt haben, wie sie gezweifelt haben, wie sie nicht wussten, wie sie ihr weiteres Leben gestalten sollen und sich deswegen wenig mit uns beschäftigen konnten. Also wir haben gedacht, okay, das ist Freiheit. Niemand passt uns auf, die Lehrer sind verunsichert, die Lehrerinnen, die Eltern sind mit anderen Dingen beschäftigt, mit Lebenserhalt und wir dürfen jetzt uns entfalten und machen, was wir wollen. Das ist eine ganz spezifische Erfahrung und das ganz Spezifische daran war auch, viele Revolutionen, die wir in der Schule gelernt haben und die Sie auch alle kennen, oder fast alle, glaube ich, sind blutig verlaufen. Und es gab Tote, es gab Gewalt, Aggression und wirklich schrecklichste Auseinandersetzungen im öffentlichen und im privaten Raum. Und diese Revolution war nicht so, wie wir in der Schule lernten. Da ist kein Blut geflossen, zumindest in Deutschland nicht. In anderen europäischen Ländern schon. Daran müssen wir auch öfter mal denken. Und das ist ein ganz was Besonderes und was zu würdigen ist. Und was wir versuchen als junge Generation auch immer wieder zu betonen, wenn in der älteren Generation und sogar manchmal noch in der Großelterngeneration Unmut und vielleicht auch eine negative Zusammenfassung des Zusammenwachsens der beiden deutschen Staaten sozusagen gezogen wird.
Vielen Dank für diese verschiedenen Anhaltspunkte, die wir gerne gleich aufgreifen. Olaf Zimmermann, vorher möchte ich Sie kurz als Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates vorstellen. Dieses Thema haben Sie als Schwerpunktthema gewählt, weil Sie den Eindruck gewonnen haben, dass das, was damals, so ähnlich wie ich es in meiner Anmoderation geschildert habe, als ein großer demokratischer Aufbruch sich ereignet hat, uns irgendwie abhanden gekommen ist oder zumindest ein geeigneter Bezugspunkt für heute wäre. Woran denken Sie da speziell?
Na, ich denke erstmal daran, dass wir ja immer noch in dieser Phase sind, ja, miteinander zusammenzuwachsen. Also das ist ja noch gar nicht zu Ende gebracht. Und ich denke, wenn ich nur mal meine eigene Vita mir anschaue, also ich bin vielleicht hier so der Klassischste der klassischen Wessis, ja, hier auf diesem Podium. Ich habe in meiner Jugend mit der DDR überhaupt nichts zu tun gehabt. Ich habe nie ein Paket gepackt, was ja sonst viele gepackt haben, weil wir hatten keine Ostverwandtschaft. Ja? Und ich habe das allererste Mal überhaupt die DDR kennengelernt. Aber da werden Sie sagen, ha, schau mal an, wie. Ne? Wie ich in meinem ersten Studium, was ich gemacht habe, ich habe mal angefangen, Sozialarbeit zu studieren. Und da war der MSB Spartakus, der marxistische Studentenbund, war die vorherrschende Größe im Westen gewesen. Und alle Erstsemester wurden eingeladen, doch eine Delegationsreise in die DDR zu machen. Und das war natürlich betreutes Reisen in also einer ganz erstaunlichen Art und Weise. Wir haben also ein Land mit den blühenden Landschaften kennengelernt, ja, und das wurde uns dort gezeigt. Das war meine erste Begegnung mit der DDR. Die zweite habe ich erst viele Jahre später gehabt, nämlich 87 hatte ich einen Auftrag eines Verlages, einen Porträt über Leipzig und die Künstlerinnen und Künstler, die in Leipzig leben, zu machen. Und da habe ich, glaube ich, das erste Mal die DDR wirklich kennengelernt oder zumindest anders gesehen als vorher durch diese rosarote SED-Brille, wenn ich das jetzt mal sagen darf. Aber ich glaube, meine Sozialisation ist gar nicht so ungewöhnlich für ganz viele im Westen, ja, die nämlich keine automatischen Verbindungen gehabt haben. Und für bis zum Fall der Mauer, bis zur friedlichen Revolution, die ich für eine der größten geschichtlichen Leistungen halte, die wir je in diesem Land vollbracht haben, ja, bis zu diesem Punkt war die DDR für mich absolutes Ausland. Ja, absolutes Ausland, und zwar mehr Ausland als Frankreich oder Belgien und Polen, weil da habe ich in der Nähe, ich bin im Taunus aufgewachsen, da sind wir immer mal schnell hingefahren. Ja. Und das hat sich dann erst in den letzten Jahren überhaupt verändert. Und wenn Sie so wollen, ist auch diese Beschäftigung jetzt mit diesem Schwerpunkt in Politik und Kultur eben auch ein Teil dieser Beschäftigung eigentlich auch noch mal mit dem Teilen, wie wir im Westen auch die DDR sehen und wie wir auch mit den Werten umgegangen sind. Weil da ist nämlich auch eine ganze Menge zu tun. Und ich fange jetzt erst an, habe das Axel Lausmeier auch ein bisschen zu verdanken, dass wir darüber geredet haben, auch zu sagen, dass das eben auch wirklich mein Thema ist. Also auch mein Thema ist, auch ich als Wessi muss mich genauso mit diesen Themen beschäftigen, wie sich die Ossis, ich sage das jetzt mal so frech, soll sich jetzt keiner irgendwie beleidigt fühlen, sich mit diesen verschiedenen Themen beschäftigen. Das heißt, wir haben gerade im Westen die Notwendigkeit der Aufarbeitung, ja, einer Leerstelle. Und das würde ich gerne eben auch mit dieser Ausgabe ein bisschen was dazu beitragen.
Frau Enders, bitte.
Das finde ich sehr schön, dass Sie das sagen, dass wir im Osten und im Westen uns mit den Themen der letzten 35 Jahre beschäftigen müssen, weil ich erinnere immer gern daran, manchmal, also wenn man die Aufarbeitung in den Medien manchmal so wahrnimmt, dann denkt man immer, der Osten muss die ganze Zeit an sich arbeiten und überlegen und was ist aus ihm geworden und überhaupt. Und ich sage immer ganz gern, das ist schon unsere gemeinsame deutsche Einheit. Ne? Also es ist nicht so, dass wir als Ostdeutsche jetzt die deutsche Einheit eingeleitet und gemacht haben und sie jetzt fortsetzen, sondern auch für Westdeutschland hat sich ja doch was geändert nach 1990. Und ich hoffe doch auch immer, dass die Leute das auch als eine gemeinsame Geschichte begreifen können. Manchmal denke ich, es fühlt sich vielleicht nicht für alle so an. Im Westen ist vielleicht mehrheitlich alles erstmal so weitergegangen. Ich hatte das Glück und die Freude, die 11. Klasse in Marburg zu verbringen, also gleich 1993. Das war ein Schock für mich, dass das gar keine Rolle spielte bei meinen Mitschülern, dass die Mauer gefallen war. Ich war immer noch ganz euphorisch von meinem Freiheitserleben und so weiter. Und da lief das Leben so weiter mit Klavierunterricht und Geige. Und ja, so war das halt dann da. Und so war das Einheitserleben meiner Mitschülerinnen. Und manchmal denke ich, bei einigen ist es immer noch so, die noch nie in ein ostdeutsches Bundesland gefahren sind. Die fahren sonst wohin in die Welt, nur nicht ins eigene Land, wo auch schöne Dinge zu entdecken sind. Nicht nur im kulturellen Bereich, sondern auch in anderen Bereichen. Da sind interessante Gespräche zu führen. Und wie Sie es beschrieben haben, Ihre Delegationsreise, das kann ich mir sehr schön vorstellen. Und da wünsche ich mir doch manchmal, dass einige dann auch im Anschluss daran vielleicht so kleine Reisen unternehmen und ein bisschen feststellen, wo sind wir gleich und wo sind wir unterschiedlich. Es ist gar nicht nötig, dass wir alle gleich werden und alle ähnliche Lebensperspektiven entwickeln oder auch politische Perspektiven. Aber es ist wichtig, sich mal anzuschauen und anzuhören, wie unterschiedlich wir sein können. Also ich war bis auf Saarland, das muss ich zugeben, in allen deutschen Bundesländern schon, inklusive Mallorca. Ich glaube nicht, dass es alle schon geschafft haben, aber das kann ich doch sehr empfehlen. Man erkennt Gemeinsamkeiten in Landschaft, Kultur, Bauwesen, Kunst und man erkennt Unterschiede in dem, wie die Menschen leben und was ihnen wichtig ist. Und die Werte sind ähnlich, aber nicht gleich und das muss auch nicht so sein, weil es Unterschiede gibt, die einen bereichern und eben nicht nur, es heißt halt deutsche Einheit und es wird schön gefunden, wenn es auch deutsche Vielheit heißen könnte.
Axel Klausmeier, bitte.
Ja, ich würde da gerne anschließen, weil wir in den letzten Jahren ja auch sehr viel darüber nachdenken, was wandelt sich. Und dass das Heft Wertewandel heißt, kommt ja nicht von ungefähr. Und ich denke, es haben sich auch in dem Bereich, für den ich hier auch tätig sein darf, nämlich in der Aufarbeitung des SED-Unrechts, ein großer Wandel auch der Akzente in den Diskussionen ergeben, nämlich darüber, dass zwar über die DDR und wenn ich nur an einige Stichworte, ohne die jetzt bewerten zu wollen, der letzten Jahre, der Unrechtsstaat oder die kommode Diktatur oder war keine Diktatur und so weiter nachdenke, dann wird jetzt sehr viel mehr auch über die Transformationszeit und die Folgen der Transformationszeit und vor allem über die Wunden der Transformationszeit nachgedacht und vor allem auch über die Frage, also das ist ja dieses Kohlsche blühende Landschaften ist so eins, das setzt ja eigentlich voraus, dass, und der Osten wird dann und dann im Jahre so und so den Stand vom Westen erreichen und da wird ja gerade auch in der jüngeren Forschung und ich will da vor allem den Steffen Mau auch nennen als ausgewiesenen Forscher und der im Grunde genau das in Frage stellt, also das, was Sie gerade auch gesagt haben, muss der Osten eigentlich, dass es eine blühende Landschaft werden soll, ist wunderbar, aber muss er genauso in allem werden wie der Westen? Also, dass wir natürlich über sehr kurze Zeit und sehr über kurz oder lang über Geld reden, über Anpassung von Gehältern, über Repräsentanz in Gremien, in hervorgehobenen Stellungen und so weiter, zum Beispiel an ostdeutschen Universitäten, soweit ich weiß, gibt es gerade mal eine gebürtige Ostdeutsche als Präsidentin. Das ist in Cottbus. Und also ich bin da nicht ganz auf dem Stand, aber diese Unterrepräsentanz ist ein Thema geworden. Und das sind natürlich Debatten, die letztlich auf sehr, sehr vielen Ebenen geführt werden und die sich dann auch widerspiegeln in Akzeptanz und in Hinterfragung der aktuellen Werte.
Sammeln wir doch mal diese Punkte. Frau Enders, Sie haben welche angedeutet, Sie jetzt diesen Punkt. Also in diesem Transformationsprozess ist etwas, was der Westen gerne beschreibt als soziale Marktwirtschaft, exekutiert worden mit einer einigermaßen ruppigen ökonomischen Umsetzung. Also was immer man von der Treuhand halten mag, sanfte Übergänge waren das nicht oder in den seltensten Fällen. Und das, was Menschen erlebt haben in der Folge dieses Strukturwandels, haben Sie dem Modell zugeschrieben als Erfahrung. Mich interessiert diese Verbindung von Demokratie, sozialer Marktwirtschaft und dem, was in den Jahren, vor allem in den 90er Jahren, im Umbruch Menschen wahrgenommen haben. So verstehe ich auch diese Wertewandeldebatte. Da ist ja etwas in Verruf geraten, was, sagen wir mal so, als demokratisches Regierungsmodell wahrscheinlich gar nicht das Problem ist, sondern die Praxis, wie man sie erlebt hat und was man an Einflussmöglichkeiten erlebt hat. Ich habe meinen Textmarker gegriffen, als ich las bei Ilko Sascha Kowalczuk in seinem Beitrag, nirgends erfolgte die Transformation so radikal und schnell wie in Ostdeutschland und nirgends fiel die Gesellschaft sozialmateriell so sanft. Dieses Spannungsverhältnis scheint sich gerade nicht ausgewirkt zu haben als besondere Freude über das, was sich da entwickelt hat. Warum eigentlich nicht?
Ich glaube, dass es eine ganz radikale Erfahrung war für viele, nicht für alle. Also es gab auch Leute, die sind da gut durchgekommen, die mussten keine Arbeitslosigkeit oder Ähnliches erleben, keine Entwertung ihrer Hochschulabschlüsse oder Berufsabschlüsse oder so. Aber es sind doch eine Mehrheit gewesen, die mitten im Leben stehend sozusagen sich selber nochmal neu definieren mussten, das mit ihren Werten abgleichen. Also die DDR war eine Arbeitsgesellschaft, da wurde sich über die Arbeit definiert. Und die Arbeit war auch nicht nur Gelderwerb, sondern die war eine soziale Veranstaltung. Da hat man auch noch andere Dinge getan mit den Arbeitskollegen, als nur gemeinsam an der Werkbank zu stehen. Und die Werte des gemeinsamen etwas zu erschaffen, auch was ökonomische Werte betrifft, aber die waren nicht im Vordergrund in der DDR, sondern irgendwie gemeinsam an einem Werkstück zu arbeiten. Also es könnte was Ideelles oder auch was Materielles gewesen sein. Das gemeinschaftliche Erleben, das war was Wichtiges. Und viele dieser Dinge wurden erstmal von einem von oben herabschauenden westdeutschen Gemeinwesen abgewertet. Und das war, glaube ich, eine schlimme Erfahrung für die Menschen. Aber worauf es hinausläuft, was die Turbo-Transformation betrifft in den 90ern, ist, da hat sozusagen mit dem Ende des Kalten Krieges auch eine ökonomische globale Entwicklung, die wir unter Globalisierung verstehen, eingesetzt, die im Osten, nicht nur in Ostdeutschland, sondern auch in Osteuropa, einen Spielplatz gefunden hat, um sich auszutoben und um zu versuchen, wie können wir neoliberales Denken in der Ökonomie durchsetzen. Eben nicht abgefedert durch eine soziale Marktwirtschaft in der DDR oder dann in der wiedervereinigten Ostdeutschland ist es in gewisser Weise gelungen. Schauen Sie bitte hin, was in den ganzen anderen osteuropäischen Ländern in den 90er Jahren passiert ist. Da wird einem ganz kalt und bange, welche Armut und welche Transformationsschmerzen unsere Miteuropäer da erleben mussten, alle auf eine ganz unterschiedliche Art und Weise. Und wenn Elko sagt, die sind weich gefallen, dann stimmt es natürlich, dass es sowas gab wie ein Netz, durch das andere im Osteuropa durchgefallen sind. Und ich denke, darauf will er auch hinaus, wenn er so argumentiert. Und das finde ich auch richtig so, dass wir Deutschen tendieren dazu, über Werte, über Dinge, die mit uns passieren, langfristig nachzugrübeln und nachzudenken und dann einen wunderbaren deutschen Satz darüber zu bilden. Aber mal zu den anderen zu schauen, wie es denen gegangen ist und wie es denen halt immer noch geht und wie auch anderes Erleben da eine Rolle spielt, das lohnt sich in jedem Falle. Und deswegen Transformationserleben haben wir alle gehabt, die jenseits des Eisernen Vorhangs gelebt haben. Und wenn wir nach Russland schauen, die es nicht geschafft haben, sozusagen eine Demokratie zu etablieren, ist es auch besonders bitter und die Auswirkungen haben wir heute alle zu spüren.
Danke. Olaf Zimmermann.
Ich finde es ganz spannend, Frau Enders, dass Sie sagen, Transformationserlebnisse haben wir alle gehabt im Osten, ja, aber ich will sagen, Transformationserlebnisse haben wir alle gehabt, auch im Westen, also weil ich es wichtig finde, also es gab ja eine ganze Menge Kollateralschäden, die entstanden sind oder Veränderungen, vielleicht muss man es jetzt nicht so bewerten mit Schäden, aber eines der Zentralen ist ja, dass mit dieser Veränderung, und da kann man schon den Fall der Mauer als so einen besonderen Termin sehen, auch die Frage beantwortet schien, was das bessere System ist. Und das heißt, dass das kapitalistische System gesiegt hat über den Sozialismus, wie er denn nun auch immer gewesen ist. Und das hat, finde ich, die gesamte Welt verändert, aber auch den Westen verändert. Das heißt, der Teil sozial bei sozialer Marktwirtschaft, der wurde immer kleiner geschrieben dann in der Nachfolge, weil es auch keinen Wettbewerb mehr gab, ja, also im Sinne von einem Wettbewerb der Systeme. Also auch im Westen machte man sich weniger Gedanken über das Soziale, weil also das Kapitalistische hatte ja gesiegt und das konnte sich letztendlich ausbreiten. Also das hat dann auch diese Veränderung gehabt. Ich will das nicht vergleichen, ich will das überhaupt nicht werten jetzt, also wie sehr auch dann, ich sag mal, Lebensschicksale davon aussehen. Aber dass die Welt heute so ist, wie sie ist, hat natürlich auch vieles damit zu tun, dass wir genau diese Diskussionen und Auseinandersetzungen im Moment auch nicht mehr führen. Also wir führen ja keine Alternativen über Wirtschaftssysteme, sondern wir haben eigentlich nur ein Wirtschaftssystem und wir können dann sagen, das kann mal ein bisschen sozialer sein oder ein bisschen unsozialer sein, aber wir führen es nicht über Alternativen. Und das ist natürlich, also wenn wir über Werte reden, hat das, finde ich, oder ist eines das der großen Wertveränderungen gewesen, die wir dann spätestens auch mit dem Fall der Mauer dann letztendlich auch weltweit dann zu sehen hatten.
Axel Klausmeier. Ich will auch noch mal auf diese Transformationszeit und das, was die Transformation oder wie prägend die Transformationszeit auch für die Wahrnehmung der heutigen Bundesrepublik ist. Also die Diskussionen, die wir heute führen, mitunter führen müssen, haben ganz viel mit dieser Zeit zu tun. Und das wird jetzt nicht nur an Universitäten erkannt, sondern das erkennen auch Politikerinnen und Politiker. Und das wird immer wieder am Ende des Tages, also das, was Wolfgang Thierse vor vielen Jahren mal in dieser Diskussion mit den Lebensleistungen, also die Anerkennung der Lebensleistungen der Ostdeutschen versucht hat, auch zu greifen und zu beschreiben, gefasst. Und das ist ja im Grunde auch etwas, wenn man in die jüngere Literatur guckt, und da ist auch Ilko Sascha Kowalczuk ein Zeuge der einen Seite, und auf der anderen Seite haben wir einen Dirk Oschmann, der sozusagen genau diese Verletzungen und diese mitunter auch sehr einfachen Darstellungen, aber ernstzunehmenden, durchaus super ernstzunehmenden Äußerungen von vielen, vielen Menschen wahrnimmt. Und dieses Buch von Oschmann, das geht ja gar nicht um die DDR. Das ist ja das Tolle. Das geht gar nicht um die DDR. Es geht um die Transformationszeit und darüber, was da passiert ist. Und insofern, man könnte da in dem Zusammenhang auch noch andere nennen. Aber ich glaube, diese Auseinandersetzung, die wir heute führen müssen, geht mehr darum, dass wir diese vielen Stimmen hören, ernst nehmen und zuhören und uns auseinandersetzen. Ich glaube, das ist ganz wesentlich. Und das, um auch einmal hier auf diesen Ort, die Gedenkstätte Berliner Mauer, zurückzukommen, das ist das, was hier auch in unserer Arbeit, in unserer täglichen Bildungsarbeit passiert und passieren muss. Nämlich genau diese Stimmen zu hören, weil wir immer wieder auch in den Seminaren die Erfahrung machen, dass dort mitunter irritierte Schülerinnen und Schüler sitzen, weil die vielleicht hier in unseren Seminaren oder bei Zeitzeugengesprächen etwas ganz anderes vermittelt bekommen als das, was sie zu Hause am Küchentisch lernen. Und das nicht nur von den Eltern, sondern auch von den Großeltern und wie das da in der DDR gewesen ist und so weiter. Und wir haben natürlich Programme mit Zeitzeuginnen und Zeitzeugen, mit Fluchthelfern, beispielsweise hier aus der Bernauer Straße. Einer sitzt hier auch im Publikum. Und das sind natürlich andere Geschichten als das, was man möglicherweise hört, wenn man, ja, auch wie Sie, Frau Enders, gesagt haben, wenn man Anfang der 90er Jahre, wenn die Studienabschlüsse und so weiter nicht anerkannt wurden. Das sind komplett andere Ebenen, über die gesprochen wird.
Ja, und was die jüngere Generation betrifft, die ganz junge Generation, also wir als dritte Generation Ostdeutschland, also die letzte, die Schülerinnen oder junge Menschen waren, als die DDR noch existierte und da auch das Wertesystem sich natürlich durch die Familie und das Bildungssystem der DDR vermittelt hat, wir dachten immer, wir sind jetzt die Letzten, die noch so dieses DDR-Einfluss, den DDR-Einfluss mit uns schleppen und da sozusagen mit zwei Systemerfahrungen auf die Gegenwart schauen. Aber ich beobachte doch, dass die nächste Generation sich doch aktiv mit dem Thema der ja mehr der Transformationsjahre auseinandersetzt, aber gleichzeitig auch so eine transgenerationale Weitergabe von bestimmten Haltungen und Wahrnehmungen irgendwie weitergegeben wird und da auch wieder so Abgrenzungstendenzen da sind und Identität, die sich auf eine DDR bezieht, die diese jungen Menschen gar nicht erlebt haben und die sie sozusagen aus der Erzählung ihrer Familien und ihrer Eltern und Großeltern heraus haben, aber auch, und da möchte ich mal aufs Bildungssystem schauen, aus der Zurückhaltung vieler Lehrerinnen und Lehrer, aber Geschichte, Sozialkunde, politische Weltkunde hieß es bei mir, politische Weltkunde, das war echt gut. Da sind Ängste da, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Man hört dann so, nach dem Zweiten Weltkrieg hört es auf oder vielleicht geht man noch bis in die 60er Jahre, 68 und dann ist aber gut. Und sich mit dem geteilten Deutschland zu beschäftigen in der Schule und dann auch mit dem, was nach 1990 passiert ist. Da gibt es ganz viel Zurückhaltung. Man könnte ja was Falsches sagen. Man könnte irgendwie in eine Ecke kommen, wo man die Fragen nicht mehr beantworten kann als Lehrkraft oder so. Und deswegen ist es uns immer total wichtig zu sehen, die nächste Generation hat auch ein Recht darauf, von uns zu erfahren, was wir erlebt haben und einen differenzierten Blick auf diese Dinge zu lernen. Und da bin ich dankbar, dass Sie sowas sozusagen mit den jungen Menschen auch machen.
Bitte, Esther Schaaf.
Ja, mir sind so Dinge in den Sinn gekommen, die aus meiner täglichen Arbeit herrühren. Es sind 1000 Menschen, die die Kapelle täglich besuchen. Es sind Gespräche, die sich entwickeln vor Veranstaltungen, nachher, nach so einer Andacht zum Beispiel. Und es muss aufhören, ostdeutsche und westdeutsche Befindlichkeiten zuzuschreiben, diese Analysen. Wir merken, die Menschen sind dieser Begriffe oder dieser Analysen, also die Menschen, die uns da alltäglich begegnen, die sind dessen müde und sie wollen ihre Erfahrungen teilen. Sie wollen miteinander sprechen über ihre Erfahrungen. Und es macht sich manchmal sowas in Begriffen. Also deswegen sagte ich, diese Befindlichkeiten, wenn wir sagen, wir sprechen von Erfahrung, dann haben wir Möglichkeiten, zum Beispiel auch über Erfahrungen zu sprechen, die andere Menschen heute haben, die in dieses Land kommen zum Beispiel. Also diese Begrifflichkeiten, das ist mir gerade aufgefallen oder in den Sinn gekommen. Und auch noch ein alltägliches Erleben. Ich habe heute einen Konvent mit meinen Mitarbeitenden in der Kirche, in unserem Kirchenkreis. Und es ging darum, wir stellten uns einem Claim der Landeskirche, der heißt Evangelisch im Osten. Und wir stellten uns als Mitarbeiterschaft, wollten wir uns dem stellen. Unser Kirchenkreis ist auch einer, der Ost und West in Berlin verbindet. Und in der Vorbereitung dieses Konventes gab es großes Murren. Wir wollen nicht mehr darüber reden. Wir wollen, das reicht jetzt und das bringt so viel Negatives hoch und sowohl als auch. Und dann haben wir es irgendwie versucht und es war so wichtig, Erfahrungen auszutauschen, einfach ins Gespräch zu kommen. Und wir merken einfach, auf der einen Seite im Akademischen, es ist so viel geschrieben worden, es ist so viel ausgetauscht worden, aber tatsächlich ist wahrscheinlich für die Menschen noch nicht viel oder ausreichend Raum gewesen, ihre eigenen Erfahrungen zu teilen. Genau, das war das eine. Und das andere, wenn ich noch anmerken darf, auch ich habe ja sonst noch nicht gesprochen, mich bewegt ein Artikel, den ich vorgestern gelesen habe. Leider erstmal eine ganz wichtige Erinnerungsstimme, eine ganz wichtige oder die wichtigste Stimme in der Erinnerungsarbeit sagt, also da geht es jetzt um die Werte 89. Wie schaffen wir es, dieses Ereignis der friedlichen Revolution herauszuholen aus diesem Speichergedächtnis? Das meine ich mit diesem akademisch. Es ist erforscht, es ist so viel dazu getan und es ist gute Arbeit geleistet worden. Aber wie schaffen wir das in ein Funktionsgedächtnis? Wie schaffen wir es, dass wir alle darin erkennen, das sind gemeinsame Werte, um das es 1989 ging oder dass es um Zukunftsperspektiven ging oder eben auch um Verpflichtungen auch an dieser Stelle. Und das schaffen wir tatsächlich in unserer Arbeit mit dieser jüngeren Generation. Ich selber bin auch total dritte Generation, Jahrgang 77. Und ich merke, wenn wir diese Beweggründe, und es hat ja tatsächlich auch ganz Deutschland bewegt, da muss ich mich auch Ihnen anschließen, es ist kein anderes Ereignis, schreibt Aleida Aßmann auch gestern in diesem ganzseitigen Artikel in einer wichtigen Tageszeitung, hat ja tatsächlich Deutschland so nachhaltig bewegt wie 89, so umfassend. Genau, also jetzt habe ich den Faden verloren.
Ja, ich nehme mal das, was Sie am Anfang gesagt haben, weil ich das ganz interessant finde, auf, ob vielleicht die Moral im Jahr 35 nach der Wiedervereinigung sein müsste, dass es nicht mehr die Unterschiede zwischen Ost und West sind, die die Debatte in unserem Lande entscheidend prägen, sondern vielleicht eher die Fragen, in was für sozialen Verhältnissen, mit welchen Chancen, mit welchen Möglichkeiten von Teilhabe bin ich aufgewachsen. Ich habe den Eindruck, dass junge Menschen, die im Ruhrgebiet aufwachsen, unter Umständen ganz ähnliche Geschichten zu erzählen hätten davon, dass Leute wie Sie immer das Gefühl haben, nicht zum Zuge zu kommen, nicht in Positionen zu geraten, in denen sie Einfluss nehmen können. Anders könnte ich mir auch kaum erklären, dass das, was in Verruf geraten ist bei uns im Land als demokratische Selbstverwaltung, ja überall in Ost und West in Verruf geraten ist. Und es überall ein, ja, wie soll man das sagen, irgendwie gibt es ja sowas Ähnliches wie eine Hoffnung auf autoritäre Lösung. Was ist da verloren gegangen? Ist das eine Transformationserscheinung oder ist das ein anders gelagertes Problem? Frau Enders, was würden Sie sagen?
Also ich glaube, das ist mal der erste Reflex, dass man denkt, die sozialen Unterschiede, soziale Verwerfungen, Erleben von vielleicht nicht so viel zu haben wie die anderen oder Ähnliches, wäre eine Begründung dafür, warum wir auf unsere Wahlergebnisse schauen und uns ein leichter Schauder über die Haut
fließt. Kein leichter Schauder.
Oder ein starker Schauder über den Rücken. Ich glaube aber, das ist zu kurz gesprungen. Immer zu denken, das hat was nur mit dem Sozialen zu tun oder meinetwegen mit der Erbschaft oder mit der Repräsentation hat es zu tun, aber nicht nur. Meine Idee dazu ist eine weitere, und zwar die globalen Entwicklungen, auch wenn sich das irgendwie mal so weit hergeholt anhört, sind schon so, dass alle Demokratien unter Druck geraten sind und dass wir auch in ganz Europa, also wir schauen gerne mal nach Frankreich oder nach Italien oder in die Niederlande, solchen Entwicklungen erleben, ohne dass sie eine Wiedervereinigung erlebt haben. Und wenn wir von USA wollen wir vielleicht gar nicht reden, was da für eine gespaltene Gesellschaft dasteht und sich überlegt, was machen wir jetzt mit 250 Jahren Demokratieentwicklung? Werfen wir die jetzt in die Tonne innerhalb von 5 Monaten? Und ich glaube, dass der Druck, den die Menschen spüren, von den globalen Verwerfungen auf sie ausgeübt wird, im Sinne von, dass das Angst macht, dass auch die Kriege, die jetzt wieder näher gerückt sind, Angst machen, dass die ökologischen und auch sozialen Katastrophen, würde ich fast sagen, tut mir leid, dass ich sagen muss, die in den nächsten 100 Jahren vor uns liegen, allen Menschen Angst machen und ihnen es schwer machen, sich eine Zukunft vorzustellen, die besser ist als das, was vergangen ist. Und dass die nächste Generation auch Schwierigkeiten hat, dass sie mehr Wohlstand erleben werden als ihre Eltern. Und all dies gemeinsam bringt, glaube ich, Menschen dazu, sich dem Autoritären zuzuwenden, nach einfachen Lösungen zu fragen und irgendwo Halt zu suchen, wo aber eigentlich kein Halt ist und wo auch keine Rettung kommt. Aber sich erstmal kurzfristig zu überlegen, vielleicht kann ich dort meine Angst auch loswerden. Also ich rede jetzt von Angst in einem wirklich ein bisschen breiteren Sinne. Nicht so, ich sitze am Küchentisch und habe furchtbare Angst, dass jetzt die Welt zusammenbricht. Aber es gibt Menschen, die sitzen am Küchentisch und haben Angst, dass wir wieder ein Wettrüsten erleben, dass wir Atomkrieg erleben werden. Vielleicht doch noch, nachdem wir in den 80er Jahren diese Angst endlich losgeworden sind nach dem Ende des Kalten Krieges. Und Menschen, die haben Angst, dass sie sozusagen die Welt in einer Art und Weise erleben werden, mit die sie sich heute nicht vorstellen können und deswegen daran denken, eventuell darauf nicht reagieren zu können. Meine Hoffnung ist immer, dass die, die in Osteuropa leben und in Ostdeutschland, dass sie sich daran erinnern, dass sie mit dieser 90er-Jahre-Transformationszeit Erfahrung gemacht haben, die vielleicht für dieses Erleben nützlich sein könnten. Ich sehe da jetzt noch nicht so viele Anzeichen, aber ich versuche es trotzdem immer mal noch zu sagen, dass da sind Dinge erlebt worden und auch durchgestanden worden. Da hat der Westen gar keine Ahnung davon und da kann man vielleicht gemeinsam zu Lösungen kommen.
Ja, Axel Klausmeier. Ich will auch noch mal, wofür wurde denn da gestritten? Wir haben diese Werte gar nicht benannt und ich will 4, 5 nennen. Freie Wahlen, Rechtsstaatlichkeit, Gewaltenteilung, Reisefreiheit, Redefreiheit, freie Wahl des Arbeitsplatzes, freie Wahl des Wohnorts. Das sind Dinge, die implizit mit gewissen Dingen einhergehen. Und was hat der Mauerbau umgekehrt sozusagen bewirkt und worum ging es da? Da ging es nicht nur darum, dass die SED durchsetzte, um zu zeigen, wer ist hier der Herr im Haus, sondern es ging um Freiheitsentzug. Also das ist genau die Gegenseite davon. Also insofern ist 89 nämlich genau die Reaktion darauf, so Freiheitsentzug. Und ich glaube, das ist ganz wesentlich, dass wir immer wieder in unseren Themen, die wir an diesem Ort und Frau Schabow bei dieser religiösen oder bei diesem sozusagen Differenzerfahrung, die diese Kapelle der Versöhnung mitten in der Gedenkstätte ermöglicht, einerseits zu dem, was wir mit unserem staatlichen Gedenken hier machen, nämlich genau darauf zu verweisen, was ist, wenn der Staat autokratisch organisiert ist, dann haben wir nämlich diese Werte für die 89 und davor Solidarność, Stichwort, oder 53, Stichwort, gerungen wurde. Eben, dass das eben nicht selbstverständlich ist und dass Pfarrer Fischer hat an diesem Ort hier immer gesagt, der ganz wesentlich hier für die Entstehung der Gedenkstätte gearbeitet hat und gekämpft hat, dass sozusagen diejenigen, die eine Mauer bauen und das als Lösung empfinden, sich nur Zeit kaufen. Die kaufen sich Zeit. Aber das eigentliche politische Problem, was zur Mauer führt, wird dadurch nicht gelöst. Also es wird verschoben. Und das können wir bei allen Mauern in dieser Welt sehen. Irgendwann, so Fischer, Zitat, fällt jede Mauer. In der einen oder anderen Form. Und ich glaube, das im Kopf zu haben, aber eben auch diese Bedrohung, wenn es nach einfachen Lösungen geht, nämlich zu gucken nochmal, was sind diese Werte von 89, die ich verkürzt zusammengefasst habe und wogegen sind heute populistische Bewegungen weltweit leider unterwegs, weil sie nämlich gerade die Bedrohung ihrer autokratischen Interessen genau in diesem Geist der Freiheit, der Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und so weiter, deshalb funktioniert das, was wir gerade im Live-Tempo, also wirklich in Echtzeit in USA, unvorstellbar, in USA erleben. Da geht Juristen, Richter, Pressefreiheit, da wird das ganze Land, Journalismus, das ganze Land sozusagen kann zugucken, wie einfach ein Präsident einen Showmaster sozusagen aus dem Verkehr zieht. Dann wird er wieder eingesetzt oder auch nicht. Das ist doch alles irre. Und das ist das, was wir hier versuchen deutlich zu machen, dass das, was 89 und davor und dadurch auch möglich geworden ist, alles andere als selbstverständlich ist, dass wir das heute, was damals erkämpft wurde, heute verteidigt werden müssen. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir hier kontextualisieren, nämlich Dinge zusammenbringen und versuchen, Menschen kritisch zu machen. Das ist für mich der Kern, an dem wir arbeiten müssen.
Danke. Olaf Zimmermann.
Wir reden ja über Werte. Und ich glaube, es gibt Unterschiede von Werten. Und da können wir, ich sag mal, im Westen etwas von den Werten im Osten lernen. Und ich finde, das ist gerade im Moment in dieser Frage Krieg und Frieden, finde ich ganz spannend. Und ich möchte nur gerne über diese Frage auch als Gesellschaft diskutieren, welchen Weg wir gehen. Wissen Sie, ich habe den Kriegsdienst verweigert, im Westen habe Zivildienst gemacht. Das war eine sehr bewusste Entscheidung, keinen Kriegsdienst zu machen. Und damals, können Sie auch sagen, war es viel leichter, keinen Kriegsdienst machen zu wollen, weil wir das Glück hatten, dass wir auch gar keinen Krieg gesehen haben. Ja, also das heißt, also das war eine Situation. Und trotzdem gab es eine Idee, zu sagen, wir wollen friedlich miteinander leben. Und wir waren uns, glaube ich, schon in der großen Mehrheit verhältnismäßig sicher, dass wir das in Europa eigentlich hinkriegen müssen, miteinander einigermaßen friedlich umzugehen. Und glauben Sie mir, ich bin schockiert über die Situationen, die wir haben. Und ich glaube auch, und das ist ja die Situation, die wir haben, dass wir ohne eine starke Armee gar keine Chance haben. Nur das ist doch eine Werteveränderung, über die wir gemeinsam reden müssen. Das kann doch nicht per Order die Mufti kurzerhand entschieden werden. Nur darum geht es. Ich weiß es nicht, ob wir hoffentlich dauerhaft in Frieden leben können oder ob wir das nicht können. Ich habe in dieser Ausgabe, über die wir heute sprechen, von Politik und Kultur ein Editorial geschrieben, wo ich über die Situation, dass wir jetzt vor Drohnenkriegen stehen, dass wir das einfach so über uns ergehen lassen, dass also quasi mechanistisch Menschen getötet werden, dass diejenigen, die den Befehl geben, tausende von Kilometern entfernt sind, die auf den Knopf drücken auch und sowas, und dass wir darüber überhaupt keine Debatte haben. Und dann ruft mich eine befreundete Schriftstellerin aus Leipzig an und sagt zu mir, Olaf, das erste Mal hast du uns verstanden. Ja, also im Sinne von, gibt es eigentlich eine besondere Art, Frieden wahrzunehmen, ja, oder Kriegsbedrohung wahrzunehmen. Ich will das nicht sagen, ob das richtig oder falsch ist, aber ich glaube, wir haben ja im Moment die Situation, finde ich, in Deutschland, dass wir diese Wertediskussion überhaupt nicht führen. Ja, also das heißt, wir lassen das ja über uns kommen. Ja, wir sagen, es gibt gar keine andere Möglichkeit. Im Moment sagen wir, wir müssen aufrüsten, wir müssen uns für einen Krieg. Unser Verteidigungsminister sagt, in 4 Jahren müssen wir kriegstüchtig sein, weil wir davon ausgehen müssen, dass spätestens dann die Russen kommen werden. Ja, und ich finde, das sind ja schon große Wertefragen, die wir diskutieren. Und da würde ich es total spannend finden, wenn wir stärker ja vielleicht voneinander lernen, wenn wir aber auch stärker die Sichtweise, die im Osten offensichtlich deutlich stärker vertreten ist, zu sagen, wollen wir einen Friedensweg gehen? Ja? Gibt es den überhaupt? Gibt es Verhandlungsmöglichkeiten oder gibt es keine Verhandlungsmöglichkeit? Im Moment reden wir in Deutschland über diese zentrale Frage, die unser ganzes Leben quasi bestimmen kann, so gut wie gar nicht. Und deswegen würde ich es spannend finden, zu sagen, sind wir noch in der Lage, eigentlich diese Wertedebatten zu führen? Und wer wird damit anfangen, diese Wertedebatten zu führen?
Ja, ich wollte.
Ja, führen wir sie? Wo führen wir die denn? Wo führen wir im Moment diese Wertedebatten? Das finde ich ja spannend. Dann werde ich sagen.
Genau, ich möchte kurz widersprechen. Tatsächlich, Protagonisten, wichtige Protagonisten der friedlichen Revolution teilen genau in diesem Punkt nicht eine Meinung. Wir hatten im vergangenen Jahr ein Kapellengespräch, ein Format zu Waffenlieferungen, ja oder nein. Und es waren Protagonisten der friedlichen Revolution, die sehr unterschiedliche Meinungen in dieser Frage teilen. Also diese Stimme, die Sie da aus Leipzig gehört haben, vertritt eine Meinung, eine Seite.
So wie es immer ist.
Genau, es ist ein sehr, die Debatte ist keine Stimme, die man da der friedlichen Revolution oder dem Osten zuschreiben könnte in diesem Konflikt, muss ich leider widersprechen. Ja.
Vielen Dank. Wertewandel seit 1989. Wir haben zurückgeguckt. Vor 35 Jahren wurde hier, wo wir diskutieren, bei der Stiftung Berliner Mauer beschlossen, dass dieses ein Ort der Erinnerung an die Überwindung der Grenze sein soll. Vielen Dank, Judith Enders, Politologin, unter anderem mit großem Interesse an Ost-West-Themen, wie Sie merken konnten, und Vertreterin der dritten Generation sozusagen. War mit dabei Axel Klausmeier, Direktor der Stiftung Berliner Mauer, Esther Schabo, Referentin für Erinnerungsarbeit der Evangelischen Kirche in Berlin, Brandenburg und Schlesische Oberlausatz, und Olaf Zimmermann, der Geschäftsführer des Deutschen Kulturrats. Vielen Dank für die Diskussion.